Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Im Sommer schließen die Theater- und Opernhäuser ihre Pforten, gehen in die Ferien und bereiten die kommende Spielzeit vor, was aber nicht bedeutet, dass keine Aufführungen stattfinden. Wir gehen heute in Fazit auf eine Bühnenreise durch das deutschsprachige Theaterland vom tiefen Süden bis in den hohen Norden. In Hamburg gab es heute eine Theaterpassion für den in Wismar gestrandeten Wal Timmy, der die Medien und uns alle im Frühjahr so intensiv in Atem gehalten hat. Choreografin Florentina Holzinger hat am und im Bodensee ein neues Performance-Spektakel aufgeführt und bei den Tiroler Festspielen hatte ein starbesetzter fliegender Holländer Premiere. Wir waren natürlich dabei. Außerdem machen wir einen Zwischenstopp im Theater Oberhausen und tauchen in Lübeck ab für ein Unterwasser-Marionettenspiel. Viel Sommer, viel Theater, das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Timmy wurde er getauft, der gestrandete Wal, der Anfang März zum ersten Mal im Hafen von Wismar gesehen wurde. Andere nannten ihn Hope, was vielleicht doch angemessener ist, denn es handelte sich schließlich um einen weiblichen Buckelwal. Die Rettungsversuche haben zu einem erstaunlichen Medienhype geführt und zu sehr erhitzten Diskussionen darüber, wo Tierrettung aufhört und Tierquälerei beginnt. Wir erinnern uns, Mitte Mai wurde der Wal dann tot vor der dänischen Insel Anholt gefunden. In Hamburg. Am Ernst-Deutsch-Theater hat man jetzt aus diesem Stoff einen einmaligen Theaterabend gemacht mit dem schönen Titel Timmy, die Hope stirbt zuletzt. Eine moderne Passionsgeschichte soll das sein. Der Regisseur Alexander Klessinger, der sich dieses Projekt ausgedacht hat, war heute schon zu Gast in unserem Theatermagazin Rang 1 und hat berichtet, wann er das Gefühl hatte, an diesem Thema nicht vorbeigehen zu können.
Spätestens als um den Wal herum dann Demonstrationen begannen, wo auch Sprüche wie "Wir sind das Volk, Freiheit für Hope" gerufen wurden, da dachte ich, okay, das nimmt jetzt einen Skurriditätsgrad an, das ist Theaterstoff. Und ich meine, der Wal war ja Ausgangspunkt für ganz viele gesellschaftspolitische Dynamiken, die sich daran abzeichneten. Und das ist letztendlich, was mich interessiert hat und wo ich dachte, okay, das muss Theater werden. Und zwar schnell, weil das ist jetzt präsent.
Ja, schnelles, aktuelles Theater, das wollte Regisseur Alexander Klessinger machen. Wie das ausgesehen hat, weiß unser Theaterkritiker, mein Kollege Michael Lages. Er war in Hamburg dabei und kann uns davon berichten. Schönen guten Abend, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Herr Lages, wurde denn da heute in Hamburg nochmal diese ganze Geschichte des gestrandeten Walweibchens richtig nacherzählt?
Nein, auch nicht erklärt, warum sie Timmy... Entschuldigung, auch nicht, warum sie Timmy heißt, wurde erklärt. Mhm. Denn zuerst war sie ja vor Timmendorfer Strand aufgetaucht. Ja. Daher kommt der Name etwas früher. Und dann, als sie vor Pöhl, also vor Wismar lag, da kriegte sie tatsächlich dann diesen Namen Hope. In der Schweiz übrigens ist sie Fridolin, erstaunlicherweise, keine Ahnung warum. Nein, die ganze Geschichte wird nicht mehr erzählt. Tatsächlich wird nur das Ende der Geschichte erzählt. Der Abend ist erstens dreigeteilt, also in einen szenischen Abend, dann ein Podiumsgespräch mit Beteiligten, die sich ein bisschen auskennen mit dem Fall. Und zum Schluss ist er dann zu Ende gegangen mit einem kleinen Konzert der Band Tulpe. Die hatte im Zusammenhang mit der Wahlgeschichte einen Song relativ weit hoch in die Charts gebracht und der hieß Sprengt den Wal. Das war sozusagen das Satyrspiel zur Veranstaltung. Nein, die szenische Eröffnung ist tatsächlich eine Art Hochamt. Timmy ist gestorben, Timmy wird begraben. Zu seinen Ehren wird ein Jungwal, aufblasbar aus Plastik, hoffentlich auch eine Walin, sozusagen geopfert auf einem Opferstein und danach ans Kreuz genagelt. Also wer ein bisschen empfindlich ist, was religiöse Rituale angeht, der hat eventuell ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Arm gehabt, ist aber alles so konsequent unernst in der Form gemeint, dass man sich nicht wirklich drüber aufregen muss. Aber tatsächlich wird auf diese Weise das ins Visier genommen, was den Fall ja so interessant macht, dass tatsächlich nennenswerte Mengen von Menschen tatsächlich in dieser Figur, in dieser Walin so etwas wie eine Heilsbringerin sahen. Also jemand, der die Welt retten kann, jemand, der uns sozusagen wieder eine Stimme geben kann. Daher diese "Wir sind das Volk" Schreiereien. Und das tatsächlich ist die zentrale Bemühung von Alexander Klessinger. Er lässt auch das, was er gerade gesagt hat, nicht aus. Irgendwann beginnt diese Bande auf der Bühne, fünf Darstellerinnen und Darsteller, mit diesem Wir sind das Volk-Chor und verkriecht sich dann unter einer riesigen schwarz-rot-goldenen Fahne. Vorher sind schon relativ viele O-Töne aus Internet und sonstigen Berichten zu hören von Leuten, ja, die in diesem Wahl so etwas wie eine Erscheinung, wie eine Erleuchtung sahen. Das ist das Zentrum und das einzige Problem, glaube ich, ist, dass bei aller Ironie, die ich jetzt immer mal vorsichtshalber voraussetze in der Aufführung, das Ganze natürlich auch ziemlich all das, was es eventuell kritisiert, bedient. Und das macht die Sache ein bisschen schwierig. Das ist so eine Art Jubelfeier.
Jubelfeier und ein Hochamt, haben Sie schon gesagt, für die Wahlin. Wir hören mal rein, wie sich das tatsächlich angehört hat.
Und während Hope hinausfährt, vorbei an den Bojen, vorbei an den Windrädern, vorbei an allem und hinaus ins offene Meer, brusten mir ein Rudel Wölfe vom Späti aus zu. Hey, du auch hier? Ja, ich auch. Auch ich bin hier.
Was ist mit dir?
Ja, du, was ist mit dir? Bist du dabei? Wenn das Wunder geschieht, hey, wir müssen hier nicht stecken bleiben. Wenn die Hope nicht verloren ist, ist niemand verloren. Er hat es in die Bahn geschafft, dann schaffen wir es auch. Da, Timmy, steh kurz davor einzutreten in die ewige Jagdrunde des Ozeans. Ja, Timmy, zeig uns den Weg. Timmy, steh auf. Ja, du, wenn nicht du, wenn dann.
Ja, auf jeden Fall ist da ziemlich viel los offensichtlich auf der Bühne. Dieses satirische Potenzial wird also doch ziemlich stark ausgeschöpft, oder?
Ja, das ist aber eben durchaus auch das Problem des Abends. Also, dass Timmy irgendwie wundertätig werden könnte, wie gerade in diesem Ausschnitt zu hören, das ist natürlich eine starke Übersteigerung, aber das ist natürlich auch eine Unterstellung all denen, die sich, auch wenn sie sonst eventuell mit Tierschutz gar nichts am Hut haben, plötzlich in diesem Moment für ein einzelnes Tier zu interessieren begann. Das ist neuropsychologisch interessant und deswegen war auch eine Neuropsychologin bei dem Podiumsgespräch hinterher dabei und hat ein bisschen versucht zu erklären, wo das herkommt. Das kommt natürlich aus einer Sehnsucht, die tatsächlich nach Änderung, nach Veränderung, nach Verbesserung, nach einem anderen Leben ja vorhanden ist, kann man ja überhaupt nicht abstreiten. Das gibt's bei vielen, das gibt's rechts und das gibt's links. Und gleichzeitig hat niemand an dem Abend übrigens dann erinnert, dass eine der ersten grünen Aktionen vor 40, 45 Jahren, da ging es um Wale, da ging es um die Rettung der Wale. Das ist sozusagen das Symboltier aller Umweltschutzbewegungen. Und das ist natürlich im Urschleim dessen, was man sich jetzt so denkt und wünscht, ist das natürlich immer irgendwie da. Und es prägt sich dann aus tatsächlich in einem Hype, der mit Wahnsinn kaum noch zu unterscheiden war. Und tatsächlich tut der Abend etwas, er bedient sozusagen diesen ausbrechenden Irrsinn. Und man hat den Eindruck, man befindet sich in diesem Ernst-Deutsch-Theater in der Fankurve.
In der Timmy-Fankurve.
In der Timmy-Fankurve. Und das ist auch nicht nur angenehm. Also das ist plötzlich vereinnahmend in einer Art und Weise, die der Abend eigentlich gar nicht will. Der will tatsächlich die distanzschaffende Maßnahme der Ironie behaupten. Das tun die Schauspielerinnen und Schauspieler auch ganz gut. Es ist ein bisschen schade, dass in der Publikumsdiskussion danach tatsächlich eigentlich nur von mehr oder weniger radikalem Tierschutz die Rede gewesen ist. Also dem Aspekt, der tatsächlich sozusagen biologisch, politisch im Zusammenhang mit Timmy eine wesentliche Rolle spielt. Aber über die ästhetischen Mittel, die der Abend angewendet hat, ist tatsächlich nur von einem Pastor gesprochen worden, der genau darauf hingewiesen hat, worauf auch ich hingewiesen habe, dass sozusagen das religiöse Ritual, das dieser Abend behauptet, zu Anfang durchaus nicht ohne ist. Also in Osnabrück wurde Anfang der Spielzeit mal eine Produktion komplett abgesagt, weil in ihr ein Gottesdienst vorkommen sollte. Das hier ist noch ein Zacken schärfer. Aber ich glaube, was Klessinger tatsächlich gelingt an diesem Abend, ist unter der Geschichte von der Wahlin tatsächlich so ein bisschen was wie Wirkkräfte deutlich zu machen, die dazu geführt haben. Und das ist genau das, was er wollte.
Unser Kritiker Michael Lages, ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Das Gespräch mit Regisseur Alexander Klessinger in unserem Theatermagazin Rang 1 können Sie übrigens jederzeit nachhören, genau wie unsere Fazitsendung in der Deutschlandfunk-App. Gerade erst hat die für ihre wilden Volksbühnenabende bekannte Choreografin und Regisseurin Florentina Holzinger bei der Biennale in Venedig für Furore gesorgt. Sie hat den österreichischen Pavillon bespielt mit einer SeaWorld Venice, wie immer mit ihren selbstermächtigten, nackten Performerinnen. Die üblichen Empörungsreflexe gab es natürlich auch. Unter anderem wurde mit geklärtem Publikumsurin gearbeitet. Florentina Holzinger bleibt dem Element Wasser jedenfalls erstmal treu. Heute Abend hat sie nämlich eine neue Performance gezeigt. Das Kunsthaus Bregenz hat sie eingeladen, eine Freiluftarbeit in Szene zu setzen, direkt am Bodensee. Florentina Holzinger fand die Idee gut und hat das so begründet.
Der eigene Grund, warum wir uns interessiert haben, weil das für uns eine Möglichkeit ist, einfach Venedig-Themen raus in die freie Natur zu bringen und das nochmal was ganz anderes bedeutet, weil natürlich Venedig ist so sehr artifizieller Realm für uns und da ist es besonders mit dem natürlichen Wasser zu interagieren und der Bodensee ist halt sehr speziell, das hat uns schon sehr interessiert und da gibt es interessante Narrative zu bergen.
Das sagt die Choreografin Florentina Holzinger. Heute gab es also die Bodensee-Etüde zu sehen mit natürlichem Wasser. Die Vorstellung war eintrittsfrei, jeder konnte sich das anschauen. Und für uns war Christian Gampert vor Ort. Schönen guten Abend, Herr Gampert.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Erstmal ist ja ein sehr touristischer Ort da direkt am Bodensee. Sommerlich warm war es wohl auch heute. Hat das viele Leute angelockt und was ist das überhaupt für eine Kulisse gewesen?
Ja, es hat Unmengen von Menschen angelockt. Über den Daumen gepeilt zwischen 1000 und 2000 Menschen waren da auf der Mole in Bregenz am Bodensee. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine langgezogene Landzunge, wo man normalerweise auch baden kann. Man sitzt dort auf Steinstufen direkt am See und schaut abends in den Sonnenuntergang. Was ein bisschen anstrengend ist mit dem Gegenlicht. Man schaut aber auch auf das Bühnenbild der Bregenzer Festspiele, die ja auch auf dem See spielen. Und das ist diesmal für La Traviata ein Spiegel, der in viele Teile zersprungen ist. Das sieht man so als Silhouette. Und dann sind vor der Mole mehrere Maschinen aufgebaut, eine Pontonbrücke, wo ein Kran steht, der was am Seil hat, das im See verborgen ist noch unten. Und mehrere Schiffe kreuzen darum und wollen offensichtlich bei Bedarf zu Hilfe eilen.
Es klingt ja fast so, als würde da auch eine kleine Geschichte erzählt werden. Kann man denn sagen, dass Florentina Holzinger inhaltlich dann direkt an ihre Venedig-Arbeit anschließt? Da ging es ja um ökologische Fragen. Was macht der Massentourismus mit der Stadt und dem Meer? Was findet sie denn im Bodensee für diese Performance?
Mit Ökologie würde ich mich eher schwer tun, weil mit dem hohen Maschinenaufkommen natürlich auch einfach Umweltverschmutzung verbunden ist, mit Hubschraubereinsatz, Kran und anderen Maschinen. Aber das Element Wasser hat sie ja schon immer interessiert. Ophelia Got Talent, da war ja auch ein großer Wasserkubus zu sehen, in dem getaucht wurde. Es geht ja immer um die Frau, die ein ungreifbares Meerwesen ist, das unterdrückt wird und sich befreien und emanzipieren muss, das auch immer nackt natürlich auftritt bei Holzinger. Und ja, mit uringeklärtem Wasser hatte das jetzt wenig zu tun. Ich vermute, dass der Bodensee dann doch sauberer ist als das Wasser von Venedig. Es war so, dass sie wirklich etwas zutage fördern wollte. Und sie bezieht sich auf Mythen, die sich um den Bodensee ranken, zum Teil auch Tatsachen. Es ist so, dass besonders im 19. Jahrhundert sehr viele Schiffe im Bodensee versunken sind. Und diese Schiffe haben alle eine Warnglocke an Bord gehabt, die absurderweise, obwohl sie ja nun vor der Gefahr warnen sollten, im Nebel mit versunken sind. Und diese Glocken werden sehr gerne von Tauchern untersucht und geborgen und haben wohl auch einen gewissen Wert. Und Holzinger will nun auch eine solche Glocke bergen. Und das beginnt so, dass ein Hubschrauber auf das Publikum zufliegt nach einer geraumen Wartezeit. Wie jede gute Rockband macht sie natürlich auch erstmal 20 Minuten Pause, bevor sie anfängt. Und an diesem Hubschrauber hängt ein Seil und an diesem Seil hängt, das sieht man von Ferne zunächst nicht so genau, eine große Glocke. Und der Hubschrauber fliegt Kurven, die Glocke schwingt hin und her. Und dann wird diese Glocke direkt vor dem Publikum im See versenkt. Die wird einfach fallen gelassen und versinkt im See. Dann, zweiter Teil, beginnt der Kran, den wir schon die ganze Zeit beobachtet haben, auf der Pontonbrücke, eine Art Kranz nach oben zu ziehen. Und an diesem Kranz hängen 6 Tänzerinnen. Oder sind es 8? Ich weiß es nicht genau. Und diese Tänzerin, ich weiß auch nicht, wie die da unten hingekommen sind, wie lange die es so ohne Luft ausgehalten haben. Das ist technisch alles sehr aufwendig, was Holzinger da macht. Werden in die Luft gezogen und hängen dort zunächst als arme Menschlein an Seilen und es sieht so ein bisschen kaulquappenartig aus. Und dann beginnen sie sich zu bewegen, zu dehnen, verschiedene Flugübungen zu machen, immer synchron, fügen sich in einen Tanz, der so hodlerartig, ringelreihenmäßig ist. Und zum Höhepunkt sind sie dann so in so einer Fallschirmspringerstellung. Aber es geht die ganze Zeit eigentlich darum, zu zeigen, die nackte Frau, dem Element des Wassers entstiegen, kann sich in der Luft emanzipieren und frei bewegen. Und sie beherrscht dieses Element. Und es ist wirklich artistisch großartig, was da gemacht wird. Man muss im Rumpf, glaube ich, sehr stabil sein, um das in der Luft zu tanzen, was da passiert. Aber es ist eben nichts, das eine Geschichte erzählt, sondern es ist ein Performance-Bild.
Mhm. Aber bei Florentina Holzinger geht es ja immer, wie Sie schon gesagt haben, um autonome Frauen, autonome nackte Frauenkörper. Und in den besten Momenten hat das ja eine mitreißende Qualität, auch zusammen mit der Musik, die dazu eingespielt wird. Sind dann aggressive feministische Befreiungsperformances eigentlich. Hat es denn einen mitreißenden Charakter auch gehabt aus dieser Beobachtungsposition am Ufer, von der aus Sie sich den Abend angeschaut haben?
Also es hat einen stark ritualhaften Charakter. Das kennen wir natürlich von Sancta.
Ihrer Operninszenierung auch unter anderem an der Volksbühne.
Genau, und da kommt ja auch eine Glocke vor. Die Glocke hat ja auch in der katholischen Liturgie eine große Funktion. Und rein soundmäßig ist es so, es gibt vier nackte Schlagzeugerinnen, die am Ufer zunächst aus sehr kleinen, vorsichtigen Sounds dann eine Art Höllensound entwickeln, der die gesamte Performance begleitet. Und so eine Art, ja, Computersound, Motorengeräusch liegt über dem Ganzen. Das gibt dem natürlich nochmal so eine Art sakralen, rituellen Charakter. Ich vermute, dass ohne den Sound das Ganze viel banaler wäre. Und dann kommt im dritten Teil die Glocke, die versenkt wurde, dann wieder nach oben. Ich vermute, es ist eine andere Glocke. Das ist technisch gar nicht anders möglich. Und an dieser Glocke hängt dann eine weitere Tänzerin. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Holzinger selber ist. Holzinger hat in Sancta ja selber als Glockenklöppel fungiert und ihren Körper gegen die Wand der Glocke geschlagen und so sozusagen sich selbst zum Klöppel, zum Penis gemacht, der sich selbst ermächtigt und das kann, was ein Mann eben auch kann. Das passiert hier eben auch. Sie wird in die Luft gezogen und schlingert in der Glocke hin und her. Das ist der Höhepunkt der Performance. Dann wird sie wieder runtergelassen und steigt in ein Boot. Die Tänzerinnen werden runtergeholt. Sie beachten das Publikum nicht wirklich großartig. Es wird sich nicht verbeugt. Man fährt dann einfach wieder weg. Und es ist ein feministisches Statement. Schaut, was wir können. Es ist hochartistisch. Es hat aber auch in dieser Schwesternschaft, wie sie sich nennen, so ein bisschen so einen sektenartigen Charakter. Wir machen hier unser Ding, aber was ihr darüber denkt, ist, glaube ich, Holzinger in dieser Etüde, sie betrachtet das wirklich als Fingerübung, relativ egal.
Christian Gampert, unser Kritiker, ganz herzlichen Dank.
Bitteschön, nach Berlin.
Das Spektakel am Bodensee fand nur heute statt. Wir können also gespannt sein, wo und wann Florentina Holzinger ihre nächste Performance aufführen wird.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Ja, in unserer Sommerreihe schauen wir uns an, wie sanierungsbedürftige Kulturorte erfinderisch werden. Schließlich müssen gerade besonders viele Theater in Schuss gebracht werden. Das bedeutet, es wird in Ausweichsspielstätten gespielt, manchmal viele Jahre lang. Oft ist die Zeit schwer kalkulierbar, weil Baustellen immer neue Überraschungen zutage fördern. Das Theater Oberhausen aber hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Interim im eigenen Haus. Wie das funktioniert, hat sich Stefan Keim genauer angesehen.
Rot-weiße Bänder, Baumaschinen, das Theater Oberhausen ist weitgehend abgesperrt. Aber nicht ganz. Ein kleiner Schotterweg führt durch die Baustelle hindurch. Wir spielen weiter, steht auf einem Banner, das quer über die Straße gespannt ist. Und das stimmt. Das Publikum wird durch einen neu geöffneten Seiteneingang ins Theater geführt. Die Bühne kann nämlich bespielt werden, erklärt Stefan Maik, der technische Leiter des Theaters.
Wir sanieren aber ja nur das Foyer und haben dann nach einer Möglichkeit Möglichkeit gesucht, das auch preiswerter zu gestalten, weil das Sanierungsvolumen, was wir hier umsetzen, ist ja gar nicht so gigantisch, dass es dann diese hohen Kosten gerechtfertigt hätte, die wir für die Interimspielstätte gehabt hätten.
Nicht nur das Foyer, auch der Publikumsraum ist gesperrt. Sonst könnte das Publikum einfach über die Bühne hinunter ins Parkett gehen. Aber das Theater hat den eisernen Vorhang heruntergelassen, der die Bühne feuerdicht abschließt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen jetzt mit dem Ensemble auf der Bühne. Sie sind Teil des Geschehens. Intendantin Katrin Mädler.
Dann hatten wir das Gefühl, dass diese Raumbühne auf der Bühne eigentlich eine tolle Möglichkeit wäre, sich auch nochmal künstlerisch anders auszuprobieren und eben gerade eigentlich sozusagen diese Nähe zwischen Darstellenden, zwischen uns, zwischen der Kunst und dem Publikum eher nochmal zu intensivieren.
Für Jack Twist war es der zweite Sommer auf dem Berg. Für mich der erste. Wir waren beide noch keine 20.
Die Bearbeitung des Films Brokeback Mountain ist das beste Beispiel. Das Western-Drama um zwei schwule Cowboys hat Regisseurin Katrin Mädler in eine Bar verlegt. Das ist das Bühnenbild. Alle Menschen, die in dem Stück vorkommen, sind ständig da, sitzen am Tresen, werfen Dartpfeile, eine Band spielt. Das Publikum sitzt auf Tuchfühlung in der Szenerie, wird manchmal sogar zugenebelt. Alle Vorstellungen waren schon vor der Premiere ausverkauft. Die Raumbühne kommt an. Die Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner müssen für diese neuen Bedingungen umdenken. Ausstattungsleiterin Franziska Isensee erklärt:
Das ist natürlich ein anderes Arbeiten, weil wir ja auch die 360-Grad-Ebene mit dem Publikum haben und man kann jetzt nicht so eine Guckrichtung bestimmen, in die man die Bilder baut. Das ist, glaube ich, auch für das Ensemble fordernd, aber auch total spannend und hat einen totalen Benefit auch, den man damit machen kann.
Ein zweites Beispiel, die Gesellschaftssatire Eine perfekte Hochzeit von Matthew Lopez. Da bekommt das Publikum vor dem Einlass Einladungskarten. Darauf stehen Tischnummern. Kellnerinnen begleiten die Zuschauenden auf die Bühne des Theaters, platzieren sie an einem der Tische, bringen irgendwann sogar ein bisschen Essen vorbei. Und man wird hautnah Zeuge, wie eine Party kippt und die Hochzeit explodiert. Die Oberhausener Dramaturgie hat sich für diese besondere Bühnensituation ein passendes Motto ausgedacht. Intendantin Katrin Mädler.
Wir haben ja das Ministerium gegen Einsamkeit gegründet, diese Spielzeit und diese Raumbühne, in der Publikum und SpielerInnen so nah zusammen sind, in der auch andere Formate möglich sind, die ist so ein bisschen schon wie eine Hinführung auf das, was wir hoffentlich dann haben werden, wenn die Sanierung fertig ist.
Das Theater setzt auf Nähe gegen die zunehmende Vereinzelung und wartet nicht darauf, dass auch das Foyer nach der Renovierung einladender ist. Schon während der Umbauphase gibt es eine Menge Möglichkeiten. Kasse und Bar sind während der Sanierung in einem Überseecontainer vor dem Haus untergebracht. Franziska Isensee.
Das war eine wahnsinnig schöne Aufgabe, so einen Ort als Foyer zu schaffen, aber gleichzeitig auch für das Viertel und die Stadt hier. Das war ja so ein bisschen die Idee, dass man da auch einen Biergarten und einen gemeinschaftlichen Ort, eben das Ministerium gegen Einsamkeit, schafft.
Wie viele andere Bühnen soll auch das Theater Oberhausen ein sogenannter dritter Ort werden. Ein Treffpunkt für verschiedene Gruppen, der auch tagsüber geöffnet hat. Doch das ist nicht so einfach im vorhandenen Baubestand möglich, sagt der technische Leiter Stefan Maik.
Unser Haus ist alles andere als barrierefrei. Wir hatten im ganzen Haus keinen einzigen Aufzug. Wir haben natürlich die Bereiche über Rampen und so weiter zugänglich gemacht. Wir haben sehr viele unterschiedliche Niveaus im Haus.
Die Bühnenmaschinerie und die Beleuchtung des Oberhausener Theaters sind schon vor 5 Jahren erneuert worden. Bei der aktuellen Sanierung geht es deshalb nur ums Foyer und die Büros. Im November soll die Sanierung fertig sein, pünktlich für Pippi Langstrumpf, das Familienstück vor Weihnachten. Bisher läuft alles einigermaßen nach Plan, sagt der technische Leiter. Einigermaßen.
Aber es ist halt tatsächlich so, wie auf jeder Baustelle. Es tauchen gerade beim Bauen im Bestand Dinge auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Das passiert hier jeden Tag.
Aber Stefan Maik bleibt optimistisch. Und spätestens im Januar soll es die erste Premiere mit Publikum im Saal geben. Frisch saniert und barrierefrei.
Stefan Keim war für uns im Theater Oberhausen und hat sich die Interimslösung im eigenen Haus angeschaut. In der Sommerhitze sucht man die Abkühlung am und im Wasser. Das machen die Theater auch. Wir haben es heute schon gehört. Die Ostsee-Passion um Timmy den Wal, die Bodensee-Performance von Florentina Holzinger. Und auch eine maritime Opernpremiere gab es heute. Wagners Der fliegende Holländer. Aber nicht an der Küste, sondern weit weg vom Meer, ausgerechnet in Tirol. Im kleinen Dörfchen Erl nahe Kufstein gibt es nämlich gleich zwei Häuser, in denen Opern und Konzerte gespielt werden. Das moderne Festspielhaus und ein bereits 70 Jahre altes Passionsspielhaus. In Erl wird die Passion Christi schon seit 1613 alle paar Jahre aufgeführt. Jetzt gibt's dort bei den Tiroler Festspielen aber auch Wagner zu hören. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs war für uns dabei. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Ja, die internationalen Opernfestspiele sind ja wirklich in vollem Gange gerade. Und Sie auch, Herr Fuchs. In der vergangenen Woche waren Sie schon für Fazit beim Festival Aix-en-Provence und beim Festival d'Avignon, berichten unermüdlich für uns von den Premieren. Aber Erl ist ja nun wirklich keine mondäne Kulturmetropole. Merkt man diesen Unterschied vor Ort? Ist das alles ein bisschen übersichtlicher da?
Naja, also in dem Moment ist es schön angenehm mild und es gibt keine Zikaden und es gibt nicht irgendwelche lauten Menschen auf der Straße, die einfach Spaß haben, muss ich allerdings sagen. Das kann man also dialektisch sehen, dass die Stimmung hier etwas ruhiger ist im beschaulichen Tirol. Aber das Publikum, das ist schon vielleicht jetzt nicht total international wie in Aix oder Avignon, aber das ist nicht nur Österreich und Deutschland, sondern da hört man auch mal das ein oder andere englischsprachige etwa drin. Also da ist eine gewisse Gemeinde über die Jahre oder auch Jahrzehnte entstanden, die gerade zu den Wagner-Aufführungen nach Erl schon regelrecht pilgert.
Wagner in diesem Passionsfestspielhaus, muss man denn da Zugeständnisse machen? Erstmal auch szenisch. Der fliegende Holländer, Wagners Oper, wird ja gern sehr monumental aufgeführt. Da wird an den großen Häusern schon mal ein ganzes Segelschiff auf die Bühne gebracht. Ist man in Erl da minimalistischer unterwegs?
Ja, notgedrungen. Der Festspielgründer Gustav Kuhn, der fand dieses Passionsspielhaus vor allen Dingen aufgrund der Akustik so gut. Und es gibt sehr wenig Technik. Das hat sich ein bisschen zwar über die Jahre geändert, dass man mehr machen kann. Aber wir müssen uns schon so vorstellen, dass wir in einem sehr, sehr großen Raum sitzen, der keinen Orchestergraben erstmal hat und auf die Bühne eben schauen. Und auf der Bühne ist das Orchester. Das ist hier insofern klug gelöst, weil man die Musikerinnen und Musiker des Festspielorchesters ja eigentlich so mit integriert in den fliegenden Holländer. Das ist gleichsam die Sonderbesatzung dieses Schiffs, könnte man wirklich so sagen. Ringsherum wird sehr viel gearbeitet mit Videoprojektionen von Wellen, von Wasser, auch von den beiden Segelschiffen. Es gibt ja das eine, sozusagen in Anführungszeichen, gute Schiff und es gibt das böse Schiff dieses verfluchten Holländers. Die sind als Projektion da und das funktioniert erstmal als szenische Lösung frappierend gut, finde ich.
Die Geschichte ist ja wild romantisch. Da gibt es eben den ruhelos irrenden gespenstischen Holländer, der dazu verdammt ist, ewig auf See zu sein. Und dann gibt es noch Senta, die Frau, die ihn mit ihrer Liebe und ihrem Freitod erlöst, damit er endlich sterben kann. Das ist jetzt nicht gerade ein besonders zeitgenössisches Beziehungskonzept. Wie wird denn das in dieser Inszenierung erzählt?
Also Josef E. Köpplinger, Intendant am Münchner Gärtnerplatztheater, der macht es recht konventionell, um es mal so zu sagen, beziehungsweise es gibt eine Regieidee im ersten Akt. Wird erstaunlicherweise in Erl eine Pause gemacht, das ist eigentlich ungewöhnlich, nach dem ersten Akt nämlich. Und Senta ist die ganze Zeit auf der Bühne, obwohl sie erst im zweiten Akt zu singen hat. Und sie ist ganz vorne, ist in unserer Nähe zum Publikum und sie spielt dort mit zwei Schiffen, diesen beiden Schiffen eben, die im Stück auftauchen. Die dann projiziert werden. Es gibt auch einen kleinen Filmprojektor, das weist so irgendwie darauf hin, das ist so ein Traum von Senta. Es gibt eine legendäre Inszenierung in diese Richtung gehen von Harry Kupfer schon, die viel gefeiert und viel gespielt wurde. Aber Köpplinger im zweiten Teil des Abends dann nach der Pause verliert das irgendwie und inszeniert das sehr dekorativ, ein bisschen mit überschminkten, fast könnte man sagen, Pirat, so Filmpiraten, die auch im Publikum herumlaufen. Es hat ein bisschen etwas unfreiwillig Komisches und es gibt auch das Opfer der Frau. Die Frau, sprich Senta, springt am Ende dann einfach ins Off von der Bühne weg. Und das bedeutet, sie opfert sich für diesen Holländer, um ihn letztendlich zu erlösen. Also die Inszenierung ist, das war immer so etwas Spezifisches in Erl, dass die Inszenierung unter dem Gründer, vor allem Gustav Kuhn, eher etwas konventionell sind. Wobei der Witz war, dass man das Dorf integriert hat, dass die lokale Feuerwehr etwa dabei war, dass Kinder vom Dorf waren. Das findet jetzt hier nicht statt. Also die Inszenierung funktioniert, ist aber ziemlich konventionell.
Konventionell, die Senta opfert sich, sie singt aber auch. Und dann kommen wir mal zur Musik und hören mal, wie sich das bei ihr anhört.
Musik.
Ja, Herr Fuchs, wie hat Ihnen denn das gefallen musikalisch heute Abend?
Das war eine überwiegend sehr, sehr gute Aufführung mit tollen Namen. Ich bin hier im Übrigen im Stockdunkeln gerade, weswegen ich den Namen der Center gar nicht sehen kann. Den müssen Sie noch erwähnen gleich.
Ja, den muss ich dann auch erstmal raussuchen.
Die war mir nicht bekannt, die Sängerin tatsächlich. Eine eher Nachwuchskraft, würde ich sagen. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Und der Jonas Kaufmann, der eben
sagt. Es ist Nina Bezu, wenn ich Sie unterbrechen darf. Wenn ich es schon selber einbringe, dann sage ich es jetzt auch. Nina Bezu heißt die
Sängerin. Jetzt haben wir das auch noch. Weil das ist ja immer ganz komisch, wenn man da, wer hat denn da gesungen? Die Dame haben wir auch noch gehört. Ich kannte sie nicht, muss ich sagen. Macht sie aber sehr gut. Ist ein tolles Material, finde ich. Und Jonas Kaufmann, der hier ja seit kurzem Intendant ist, er hat natürlich ein Telefonbuch, das sehr reichhaltig ist. Deswegen haben wir Christopher Maltman, einen Weltstar als Holländer, Gabor Breitz als Darland. Vor allen Dingen der Maltman macht es fantastisch. Er spielt eben auch im Publikum und hat ein unglaubliches Material, ein unglaubliches technisches Können. Escher Fisch am Pult des Festspielorchesters macht es ordentlich solide. Es ist manchmal ein bisschen zu laut, ein bisschen zu grob. Aber das Wagner-Publikum, das hier zum Teil dann auch wirklich mit Wagner-Käppis und Wagner-Taschen, habe ich gerade noch gesehen, auftaucht. Und Freunde der Festspiele von Bayreuth nach dem Motto, ich bin Mitglied in Bayreuth bei den Freunden, aber ich gehe auch nach Erl. Das ist so ein bisschen auch ein Statement hier. Die waren alle restlos zufrieden.
Wie geht's denn weiter bei den Tiroler Festspielen? Wie steht das Festival jetzt unter der Leitung von Starsänger Jonas Kaufmann denn da?
Ne, der macht schon eines, auf der einen Seite eben diese sehr populären Geschichten und eben nicht so große Experimente, was die Regie betrifft, wobei er auch in den nächsten Jahren zum Beispiel Calixto Vieto hier herholen will. Mhm. Das ist ja nicht unbedingt jemand, der das Publikum jetzt
eher radikalerer Regisseur.
Genau. Mhm. Eben, das kommt schon durchaus. Klaus Guth hat letztes Jahr hier ganz toll inszeniert. Es gibt allerdings auch jetzt eine Konzertante Carmen diesen Sommer. Da kann man natürlich fragen, muss das sein, dass man so ein Stück dann konzertant spielt? Es gibt die Musikbanda Franui, die hier Kult ist, nicht nur in Tirol, die ein Zirkusprogramm macht. Und wir haben auch noch von Philipp Venables ein Stück und das ist zeitgenössische Musik. Das ist schon interessant, dass Kaufmann jeden Sommer ein gewisses Risiko eingeht, was die Auslastung betrifft, indem er gnadenlos, könnte man sagen, knallhart sagt, ein zeitgenössisches Stück muss kommen. Letzter Punkt, es gibt im nächsten Jahr zum Beispiel Accabadora von Francesco Felidei. Dieses Stück habe ich vor ein paar Tagen gesehen bei der Uraufführung in Aix-en-Provence.
Haben wir hier im Fazit besprochen.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon eine Setzung, dass man sagt, wir spielen diese Produktion nach. Also das muss man ihm wirklich zugute halten. Er möchte einfach diese Mischung haben und die Mischung geht für mich bis jetzt wirklich auch weitgehend auf.
Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die nächste Aufführung vom Fliegenden Holländer findet dann nächste Woche Freitag in Erl statt. Und falls Sie nach Tirol reisen wollen, sind auch noch Karten zu haben. In Hamburg haben wir unsere Theaterreise gestartet am Anfang der Sendung. Jetzt schauen wir noch einmal im Norden vorbei und besuchen ein ganz besonderes Marionettentheater, das seine Aufführungen unter Wasser stattfinden lässt. Die Lübecker Wassermarionetten gibt es schon seit 36 Jahren und sie sind wohl weltweit das einzige Theater, das mit seinen Marionetten abtaucht. Thorsten Philips hat sich die Figurentheatermagie für uns angesehen.
Wenn Anna Malten ihren Latexfisch wie eine Marionette durch das Aquarium zieht, sehen ihn die 60 Zuschauerinnen und Zuschauer hinter einer 2 Meter hohen und 3 Meter breiten Glaswand in einem Riesenaquarium. Neben dem neonfarbenen Latexfisch schwimmt in dem beleuchteten Aquarium eine Schreibtischlampe. Die wird von Wolf Malten gezogen. Seine Frau und Künstlerkollegin Anna Malten steht neben ihm. Unsichtbar für das Publikum, denn neben und über der Glasfront sind schwarze Holzwände, sodass nur die Schreibtischlampe und der Fisch im beleuchteten Wasser zu sehen sind. Sie werden wie Marionetten durch das Wasser gezogen.
Die Figur, wenn ich anfange und die Musik höre und die Lichtstimmung da ist, und dann muss ich mich wirklich auf die Figur und das Wasser einlassen und mit beiden zusammen spielen. Und es entsteht jedes Mal was Neues. Natürlich gibt's eine Choreografie, die Figur soll bestimmte Dinge tun. Aber sie wird sie niemals zweimal exakt so machen. Also es ist ein Spiel mit allen beiden. Wir sind zu dritt.
Anna begleitet Wolf Malten seit mehr als 10 Jahren. Wolf Malten und seine damalige Partnerin Simone Frömming hatten vor 36 Jahren die Idee für so ein Unterwasser-Marionettentheater. Wolf studierte Film und Kunst und dann Puppenspiel in Polen. Sein erstes Stück zeigte er damals zusammen mit Simone Frömming in einem Weinglas.
Das war ein ganz normales Weinglas. Und die Leute hatten alle Operngläser bekommen von uns. Und die saßen dann drumherum, das waren so 50 Leute. Und wir haben diese Geschichte im Wasserglas gespielt. Und das war magisch, total irre. Das war die Geschichte eigentlich eines Wassertropfens. Und eine Liebesgeschichte, also zwei Wassertropfen, die sich verlieben. Und Simone hat damals die Figuren gespielt. Und ich habe mit der Gitarre dazu die Töne und die Musik gemacht. Das war ein magischer Moment. Und in dem Augenblick wurde uns beiden klar, dass das eine nonverbale, wunderbare Möglichkeit ist, mit all den Dingen, die wir lieben, mit Figuren, mit Licht und mit Magie, also mit diesen Welten, die entstehen können.
Sie beschlossen nun, in ihrer Heimatstadt Lübeck ein Unterwasser-Marionettentheater zu eröffnen. Doch schon bei ihrer ersten Produktion vor 30 Jahren kam es zum großen Knall, im wahrsten Sinne des Wortes, als die Premiere ihres ersten Stückes, Der kleine Hai, zu Ende war.
3000 Liter flogen hinten gegen die Museumswand. Zum Glück stand keiner dahinter. Wir waren vorne und haben uns verneigt. Und das Wasser kam dann, wir hörten nur den Knall, und dann kam das Wasser von hinten auf den Boden unter uns durch den Vorhang und ins Publikum rein. Und die Kinder fingen an zu jubeln. Ja, yeah, jetzt geht's los, super. Und wir wussten, das war's.
Rund 50.000 Euro waren futsch, weil der Aquariumsbauer Materialkosten sparen wollte. Zum Glück halfen eine Versicherungsvertreterin und viele Spenderinnen und Spender, weil das Medieninteresse nach dem Vorfall groß war. Vor 12 Jahren ist Wolf Maltens ehemalige Partnerin und Mitkünstlerin Simone Frömming gestorben. Vor jedem Auftritt erwähnen Anna und Wolf Malten die Puppenspielerin, die die Latex-Marionetten damals entworfen und konstruiert hatte. Und genau wusste, wie man sie effektvoll durch das Wasser tanzen lässt. Eine Fähigkeit, die erst Wolfs spätere Frau Anna wieder mitbrachte.
Ich musste Simone damals versprechen, dass ich alles tue, um glücklich zu werden. Das schließt auch die Arbeit natürlich mit ein. Das ist ja mein Lebensinhalt. Und da jemanden zu finden, der so passt, mit dem man zusammenarbeiten kann, das war einfach ein Geschenk des Himmels. Ich sag's mal einfach so.
Inzwischen hat sich das Theater etabliert und das Publikum ist begeistert.
Und ein bisschen meditativ. Also es war wirklich angenehm, wie so ein kleiner Urlaub.
Man kommt runter und genießt das Ganze einfach.
Also ich komme eigentlich da jetzt raus wie aus so einer Yoga-Session. Also ja, war total entspannt, finde ich.
In dem 3000 Liter Wasseraquarium, das in einem dunklen Raum angeleuchtet wird, tanzen Latexpuppen oder auch Badehosen zu sphärischer Musik. Und die Water-Stories werden lebendig.
Wir haben so lauter kleine Minigeschichten entdeckt. So erleben wir Geschichten nachts, wenn wir träumen. Und im Traum ist alles möglich. Da können wir schweben, da können wir fliegen. Und dann kann auch ein Unterwasserfahrradfahrer eine Badehose einsammeln.
Gerade arbeiten sie an der nächsten Produktion, den Water Dreams. Man darf gespannt sein. Um die Stücke zu sehen, muss frühzeitig online per E-Mail reserviert werden. Denn das weltweit einzige Unterwasser-Marionettentheater in Lübeck ist oft ausverkauft.
Thorsten Philips über die Lübecker Wassermarionetten. Am kommenden Wochenende können Sie reservieren und die nächsten Vorstellungen dort in Lübeck besuchen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von dieser Woche. Klaus Pukatzki hat sie für uns aufgeschlagen.
Wer für seine Mitmenschen da sein will, darf sich selbst nicht verlieren, lasen wir in der Wochenzeitung Die Zeit. Deshalb gehört das Nein-Sagen zur christlichen Nächstenliebe, stand dort in Christ und Welt, dem Ressort für Glaube, Liebe, Hoffnung. Um das richtige Maß für Nähe und Distanz zu finden, sollte man auf sein Gefühl hören, riet uns Anselm Grün. Vor allem der Ärger ist ein Indikator. Ich ärgere mich über jemanden, der meine Grenze überschreitet. Und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich meine Grenze nicht geschützt habe. Da hören wir gerne auf den Benediktinermönch und Bestsellerautor Anselm Grün, zumindest in diesem Blick auf die Feuilletons der zurückliegenden Woche. Die ewigen Dauergäste Donald und Wladimir kommen heute nicht über unsere Grenze, sondern bleiben im Weißen Haus und im Kreml. Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft in den vergangenen Wochen in den USA eines gezeitigt hat, dann ist es die Erkenntnis, welch vereinende Wirkung der Sport haben kann, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum schönen Kicker-Thema, das es früher eher selten auf die Kulturseiten geschafft hat. Zahllose Menschen priesen auf Social Media und anderswo die Freude und das Miteinander von Menschen aus aller Welt und stellten all das mit Bildern und Videos aus, schrieb Nina Rehfeld. Aber dann griff Trump mit seiner Intervention bei FIFA-Chef Gianni Infantino nach der roten Karte gegen den US-Stürmer Valeron Balogun in das Turnier ein. Oh nein, da hat sich der Dauergast Donald nun doch wieder in die Kulturpresseschau hereingeschmuggelt. Dieser Präsident ist ein Schummler, stand denn auch in der Süddeutschen Zeitung. Die Einmischung kommt von einem Mann, von dem berichtet wird, dass er beim Golfspielen den Ball hinter dem Rücken seiner Mitspieler einfach verlegt, sodass er eine günstigere Ausgangsposition hat, erklärte uns im Interview der emeritierte Philosophieprofessor und Sportsoziologe Gunther Gebauer. Er versteht vom Fußball offenbar nichts. Vom Golfspielen ja wohl auch nichts. Und wovon versteht er denn überhaupt etwas? Deshalb kriegt er hier seine dunkelrote Karte und wird hinausgekickt. Bleiben wir optimistisch. Ich würde mich nicht als Optimisten bezeichnen, eher als Possibilisten. Das ist jemand, der immer die Möglichkeiten sieht, sagte der evangelische Theologe und Autor Werner Tiki Küstenmacher im Interview mit Christ und Welt. Wir Menschen gehen meist vom Negativen aus, aber die Zukunft ist in der Regel nicht so schlecht, wie wir annehmen. Es ist spießig zu glauben, die Welt geht unter. Und die Welt sollten wir ja wohl zukünftigen Generationen bewahren, bekunden wir es hier als echte Manifestation. Ein Begriff, der bei jungen Menschen gerne als eine Art Mantra genutzt wird, wie wir in der Süddeutschen lasen. Wünsche und Ziele werden vorgestellt, ausgesprochen oder angedeutet und damit manifestiert, also in die Lage gebracht, in Zukunft erfüllt zu werden, schrieb Leon Frey in einem Porträt der britischen Sängerin Sienna Spiro. Spiro soll lange keine Beziehungen eingegangen sein, habe auch nie Blumen geschenkt haben wollen, weil ihr alles in seiner Vergänglichkeit sinnlos vorkam. Und eben das könnte vielleicht auch einer der Gründe sein, warum sie als eine Stimme ihrer Generation gilt. Eine Generation, die wir in unseren Feuilletons sehr gerne öfter mal als Dauergast hätten, was leider nicht der Fall ist. Diese Generation, so Leon Frey, die gerade mitten im sozial hungrigen Teenageralter war, als die Pandemie losbrach, bei der Krankheit, Tod und auch Krieg früh in die Köpfe eindrangen, dazu der miese Arbeitsmarkt, miese Rentenaussichten, schwächelnde Sozialsysteme. Das Gefühl der Vergänglichkeit ergibt da ziemlich viel Sinn. Wenn die jungen Menschen denn ein Feuilleton-Thema sind, ist es eben auch nicht immer schön. Die Zahl der jungen Buchkäufer ist im Jahr 2025 dramatisch eingebrochen. Ein Warnzeichen für die ganze Gesellschaft, hieß es in der Süddeutschen. Die Zahl der Buchkäuferinnen und Buchkäufer zwischen 10 und 15 Jahren ging 2025 im Vergleich zum Vorjahr um über 30% zurück. Bei 20- bis 29-Jährigen um knapp 18%, stand in der Frankfurter Rundschau. Über alle Altersgruppen hinweg sank die Zahl der Buchkäuferinnen und Buchkäufer nur um knapp 5%. Am Tag, bevor diese Artikel erschienen, fuhr der Kulturpressebeschauer zweimal mit der S-Bahn in Berlin. Einmal in einem Waggon, wo gleich zwei junge Männer sehr konzentriert Bücher lasen. Und später saß ihm ein etwa 10-Jähriger gegenüber, so vertieft in seine Buchlektüre, dass sich der Kulturpressebeschauer gar nicht traute, ihm zu sagen, wie ihn das freute. Lesen ist keine beliebige Freizeitbeschäftigung. Lesen ist eine Ressource, meinte Sabine Anselm. Wir brauchen etwa tägliche Lesezeiten in den Grundschulen und eine intensive Förderung der außerschulischen Lesekultur, forderte die Didaktikprofessorin und Lehrerausbilderin im Interview mit der Süddeutschen. Zwar wurden in vielen Bundesländern Programme zur regelmäßigen Leseförderung in den frühen Klassen eingeführt, flächendeckend geschah dies jedoch nicht, schrieb Uwe Ebbinghaus in der Frankfurter Allgemeinen und empfahl, sich Zeit nehmen für einen Besuch im Buchhandel mit Kind oder Enkel, die man ein Buch ihrer Wahl kaufen lässt. Anschließend wird es gemeinsam gelesen und diskutiert. und unbedingt die Kinder loben, die in der S-Bahn Bücher lesen.
Klaus Pukatzki mit seinem Kulturpresseschau-Wochenrückblick. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie mit dabei waren.